Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia Pedro.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Der Kapitalismus steckt in der Krise, was vor Jahren nur in linken Zirkeln auf Zustimmung stieß, pfeifen heute die Spatzen von den Dächern. Heute ein Blick zu den Protesten nach Portugal. Und von dort nach Frankfurt am Main. Am Samstag gibt's dort ein größeres Event, ebenfalls unter dem Label Krisenprotest. New Faces, Antifaschismus und Antirassismus, mal etwas anders, da schauen wir dann Richtung Leipzig. Und zum Schluss ein etwas bedrückender Blick nach Ungarn, wo die Pressefreiheit derzeit massivst eingeschränkt wird. Löhne runter, Preise hoch. Das ist nicht nur in Griechenland, sondern auch in Portugal bittere Realität. Dort verfolgt die konservative Regierung einen massiven Sparkurs auf Druck von EU und IWF. Doch auch in Portugal werden die Proteste dagegen größer. Letzte Woche war wieder einmal Generalstreik. Busse, Züge, U-Bahnen und Fähren standen still. Schulen und Museen blieben geschlossen, auch Kliniken, Müllabfuhr und Post wurden bestreikt. Einige hunderttausend Streikende waren es landesweit. Bei Demonstrationen protestierten in Lissabon und Porto einige tausend. Der Politikwissenschaftler und Aktivist Ismail Küpeli lebt in Porto, war dabei und berichtet gegenüber Radio Z zunächst, unter welcher Losung man sich in Porto versammelt hatte.
Also die Losung geht eigentlich Richtung der gegenwärtigen Spar- und Kürzungsprogramme der Regierung. Also da geht es darum, dass einerseits Löhne, Renten gekürzt werden und andererseits Steuern erhöht werden. Also gegen diese Regierungspakete richtet sich eigentlich der Massenstreik. Und es war jetzt der dritte Generalstreik seit den ersten Spar- und Kürzungspaketen Ende 2010. Im Unterschied zu den beiden Streiks November 2010 und November 2011 hat diesmal nur der eine Gewerkschaftsverband aufgerufen, nämlich die CGTP. Die eher sozialdemokratische UGT hat diesmal nicht dazu aufgerufen.
Weshalb haben die nicht dazu aufgerufen?
Es gibt inzwischen zwischen der Regierung und den Sozialdemokraten eine Art Abkommen, dass die Maßnahmen soweit unterstützt werden. Also auch bei den letzten Lohngesetzänderungen gab es quasi einen runden Tisch, wo eigentlich ursprünglich alle Gewerkschaften am Tisch saßen, also Regierung, Unternehmensverbände und Gewerkschaften, um sich zu beraten über die Gesetzesänderung, aber die CGTP ist da ausgestiegen, aber die Sozialdemokraten sind mit am Tisch geblieben und haben auch die Wochenarbeitszeitverlängerung und so weiter mit unterstützt am Ende.
Wie würdest du jetzt die Beteiligung am gestrigen Generalstreik einschätzen?
Also schon sichtbar geringer als beim letzten Generalstreik Ende 2011 und es ist halt sehr unterschiedlich nach einzelnen Sektoren. Es ist ohnehin so, dass eigentlich eher im öffentlichen Sektor gestreikt wird. Der Bereich, wo gestern sehr viel gestreikt wurde, ist eher der öffentliche Nahverkehr. Da war das eigentlich sehr sichtbar, dass der Streik relativ mächtig war. In anderen Bereichen oder im privaten Sektor eigentlich kaum spürbar. Zum Beispiel bei den Fluggesellschaften gab es keine großen Ausfälle. Je nach Stadt und je nach Sektor sehr unterschiedlich, aber durchaus spürbar. Also es war jetzt kein Generalstreik wie Ende 2010, der zwar ausgerufen wurde, aber eigentlich wenig öffentlich sichtbar war. Diesmal war der Streik auch begleitet durch eine ganze Reihe von Protesten, die auch eher neu sind.
Die größte Beteiligung war in Lissabon, in der Hauptstadt. Wie sieht es dann in kleineren Orten aus?
Also bei dem Streik selbst ist es so, dass durchaus auch in kleineren Orten gestreikt wird. Aber die Kernpunkte sind schon eher die größeren Städte. Also neben Lissabon ist es nochmal Porto, wo auch die U-Bahn ausgefallen ist und die Busse nicht fuhren, weitgehend. In den kleineren Orten ist es sehr unterschiedlich. Also der Norden ist zum Beispiel traditionell eher konservativer, wo dann eher weniger gestreikt wird vielleicht, als im Süden, wo auch die KP eine wesentlich größere Basis hat. Das ist sehr unterschiedlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Streik selbst sich nur auf die größeren Städte beschränkt. Der Streik war eigentlich schon landesweit. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Konflikte zwischen Streikposten und der Polizei, die haben auch dann stattgefunden in eher nicht so großen Orten.
Was waren das für Auseinandersetzungen zwischen Streikposten und der Polizei? Also woran ist das eskaliert und ist das was eher Neues?
Also im letzten Jahr gab es auch schon diese Konflikte. Aber mein Eindruck ist, dass es eher zunimmt und dass die Polizei auch inzwischen auch wesentlich aggressiver vorgeht. Also bei den Streikposten geht es darum, dass zum Beispiel bei der Müllabfuhr, dass die Fahrzeuge gar nicht rausfahren können oder bei den Zügen, dass die Züge nicht fahren können, um den Streik wirksam zu machen, dass die Streikbrecher nicht zur Arbeit kommen. Und diese Streikketten, Streikposten wurden dann in einzelnen Orten von der Polizei aufgelöst, so dass die Streikbrecher doch die Arbeit aufnehmen konnten. Es gab zum Beispiel in Penafiel, es gab einen Streikposten von der CGTP, der dann aufgelöst wurde von der Polizei, wo auch ein Funktionär der Gewerkschaft festgenommen wurde.
Es gibt ja auch Berichte, dass auch Journalisten an der Arbeit, an der Berichterstattung über den Streik gehindert wurden.
Da geht es um die Proteste in Lissabon und Porto. Also das war jetzt nicht der Streik selbst, sondern der Streik war begleitet von einer ganzen Reihe von Kundgebungen, Demonstrationen und auch eine ganze Reihe von gewerkschaftsunabhängigen Kräften haben auch Aktionen geplant und auch ausgeführt. Also in der Hauptstadt, es gab eine Demonstration von der Gewerkschaft und daneben noch ein unabhängiger Protest, woraus auch dann Banken mit Eiern beworfen wurden und ähnliches. Und Journalisten, die eigentlich über diese Proteste berichten wollten, wurden von der Polizei angegriffen. Und in Porto ist die Situation ein bisschen anders. Der Premierminister war hier zu Besuch und wollte die Hochschule besuchen und eine Rede halten. Und dieser Besuch war begleitet von Protesten. Und auch diese Proteste wurden dann von der Polizei angegriffen. Es gab zwischendurch 3 Festnahmen hier in Porto. Also auch hier eigentlich Formen von Polizeigewalt, die bis jetzt eher unüblich waren. Es ist hier eigentlich bei Demonstrationen eher nicht so oft, dass die Polizei die Demonstranten angreift. Und gestern beim Generalstreik ist das gehäuft aufgetreten.
Du hast ja auch von anderen Demonstrationen gesprochen aus einem eher gewerkschaftsferneren Spektrum. Wer ist das dann? Wer hat das organisiert?
Also das sind zum Teil linksradikale Gruppen, anarchistische Gruppen, zum Teil aber auch Prekäre, die sich eigentlich jetzt nicht in der Weise politisch organisieren. Es gab in Lissabon eine Besetzung, und zwar wurde ein Callcenter der portugiesischen Telekommunikation besetzt von einer Gruppe, die sich nennt unflexible Prekäre. Das sind jetzt keine Gruppe, die sich ideologisch auf eine Richtung festlegt, sondern da geht es halt eher um andere Fragen. Aber die Proteste, die den Generalstreik begleitet haben, waren vielfach von linksradikalen Gruppen, anarchistischen Gruppen und von einzelnen Aktivisten aus den linken Oppositionsparteien, denen die bisherige Politik ihrer Partei nicht so weit geht. Also die sozusagen gerne die Proteste noch ein bisschen mehr zuspitzen würden. Das ist sozusagen das Spektrum, diese ganzen begleitenden Proteste organisiert hat.
Blicken wir doch auch mal noch auf andere Proteste und auf den Umgang mit Kürzungen jenseits solcher Generalstreiks oder großen Gewerkschaftsdemonstrationen. Was regt sich da an Widerstand in Portugal?
Also es gibt eigentlich eine ganze Reihe von Versuchen, überhaupt in dieser Krise zu überleben und dieses Überleben nicht nur einfach zu gestalten, sondern auch daraus eine politische Frage zu machen. Also das fängt an bei Fragen von Wohnraum, Fragen von Lebensmitteln. Ganz einfache Beispiele sind Hausbesetzungen, die bis jetzt eher nicht öffentlich stattfanden und wo man halt jetzt versucht, dass man sich einfach den Wohnraum nehmen kann, ohne zu fragen, wer der Eigentümer ist und ob man dazu juristisch eine Rechtfertigung hat. Dass man aus diesen Besetzungen, die schon faktisch stattfanden, eine politische Frage macht. Das ist so der eine Ansatz. Und der andere Ansatz ist, dass es jetzt eine Krise wird auch zunehmend wichtiger, also die Frage der Ernährung auch anders gestaltet. Also das fängt an bei, dass man brachliegende Flächen in den Städten zu Gemüseanbau nutzt. Das geht über Volksküchen und ähnliches. Also eigentlich diese ganzen Fragen des alltäglichen Überlebens politisiert.
Es wird ja auch versucht, das soziale Leben und auch kulturelle Leben anders zu gestalten oder selber in die Hände zu nehmen. Es gab eine ehemalige Grundschule, die leer stand, das wurde besetzt und es sollte ein Kultur- und soziales Zentrum aufgebaut werden, das Ganze in Porto. Wie ist es darum gerade bestellt?
Das Sozialzentrum wurde im letzten Jahr schon mal geräumt, auf Anweisung der Stadtverwaltung. Gerade gab es wieder eine Räumungsdrohung, und zwar zum Ende des Monats. Da laufen gerade Gespräche mit der Stadtverwaltung, wo aber unklar ist, was die Stadtverwaltung da wirklich will. Es sah zwischendurch so aus, dass die den Räumungsbefehl zurücknehmen würden. Das ist aber nicht völlig abgesichert. Die Stadtverwaltung hat erstmal zu Gesprächen eingeladen. Aber da man sich jetzt nicht darauf verlassen kann, was das jetzt ergeben wird, laufen gerade eine ganze Anzahl von Aktivitäten, um diese Räumung zu verhindern. We'll be right back.
Der 31. März soll ein kämpferischer Tag werden unter dem Motto M31 in ganz Europa. Dafür mobilisiert das europaweite Bündnis seit Monaten und den Aufruf gibt es da in 14 Sprachen dazu. Es geht um die Kapitalismus- und Marktwirtschaftskrise, es geht um die permanente Umverteilung von unten nach oben, um ein System, das den Reichen noch mehr gibt und die Bedürftigen noch mehr schuften lässt, für seit Jahren für immer weniger Geld. Mehr über den Europäischen Aktionstag M31 und den 31. März in Frankfurt in einem kleinen Radiokunstwerk von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Hi, du bist ein Mitglied des lokalen M31-Bündnisses. Worum geht's?
M31 ist ein europäischer antikapitalistischer Aktionstag gegen den Kapitalismus und die gegenwärtige Krise. Und es geht in erster Linie darum, eine Kritik fernab von dem weit verbreiteten Denken zu formulieren. Diese Krise sei von einigen wenigen Banken oder den ominösen Bonzen oder gar diesen faulen Griechen verursacht worden. Es geht darum, eine Kritik zu formulieren, die den Kapitalismus als allumfassend und als permanente Krise praktisch ergreift.
Kannst du ein paar Eckpunkte nennen, durch die sich das Bündnis begreift?
Das europaweite Bündnis begreift sich als linksradikal und progressiv. Es sind verschiedene antiautoritäre Basisgewerkschaften, linksradikale Gruppen bis hin zu Antifa-Gruppen darin organisiert. Ein weiterer Eckpunkt dieses Bündnisses ist, dass die organisierten Gruppen darin sich alle als emanzipatorisch verstehen und auch eine emanzipatorische Gesellschaft erreichen wollen, anstatt reaktionäre Krisenlösungen und immer mehr Rettungspakete in die Welt zu schicken, um vielleicht doch noch irgendwie diesen Kapitalismus zu retten. Darüber hinaus geht es natürlich auch um die gegenseitige Unterstützung bei den lokalen sozialen Kämpfen. Diese Unterstützung ist dann natürlich auch jenseits nationaler und staatlicher Grenzen zu begreifen.
Und wie kam es denn zur Entstehung eines so grenzübergreifenden großen Bündnisses?
Also die ersten Ideen, etwas zu machen gegen die repressive und autoritäre Krisenpolitik der EU, ist nach der Innenministerkonferenz in Frankfurt im Frühsommer letzten Jahres entstanden. Daraufhin gab es dann natürlich erstmal so die Idee, man könne ja eine Soli-Demo machen mit den aufständischen Menschen in Griechenland. Dann wurde sich weiter vernetzt und dann gab es Diskussionen mit europäischen Genossinnen und bundesweiten Zusammenhängen. Und daraus ist dann eben die Idee entstanden, einen weitergehenden Vernetzungsprozess ins Leben zu rufen. Im Dezember wurde dann auf einem internationalen Treffen in Frankfurt mit verschiedenen Gruppen aus Griechenland, aus Polen, aus Österreich und Spanien beschlossen, M31, also den 31. März, als ersten Schritt festzulegen, dort einen antikapitalistischen Aktionstag zu veranstalten.
In welchen Ländern werden denn die Proteste stattfinden am 31. März?
Bisher sind recht große Aktionen in Deutschland mit der zentralen Demo geplant. Darüber hinaus wird es dann auch in Griechenland, in Italien, Spanien, in Polen, Österreich, Belgien, Slowenien, Niederlanden, Dänemark und so weiter und so fort eigentlich in fast allen europäischen Ländern Aktionen geben. Und diese Aktionen gehen dann eben von normalen Demonstrationen oder kleineren Aktionchen aus bis hin zu Besetzungen, wie zum Beispiel in Spanien der Generalstreik am 29.03. Diese Aktionen, die sind natürlich auch angelehnt an die jeweiligen Verhältnisse in den Ländern. Zum Beispiel sind die Proteste in Polen sehr an einer Gentrifizierungskritik orientiert, weil es dort einfach gerade ein sehr krasses Problem mit Gentrifizierung und Verdrängung aus den Städten gibt. Und auch in Frankfurt orientiert sich diese Kritik ein Stück weit an Gentrifizierung, weil zum Beispiel im Ostend, wo die neue EZB gebaut wird im Moment, ein akuter Verdrängungs- und Aufwertungsprozess stattfindet. Ist natürlich auch ein großes Thema für die vor Ort lebenden Menschen und AktivistInnen.
Jetzt finden am 31. März auch in New York, in Amerika, Aktionen statt. Sind eure Erwartungen an die Dynamik der anstehenden Proteste übertroffen worden?
Ich glaube, ein Stück weit wurden diese Erwartungen auf jeden Fall übertroffen, auch was die rege Beteiligung innerhalb der BRD angeht und innerhalb Europas. Dass es jetzt natürlich in New York auch Aktionen geben soll, ist natürlich sehr begrüßenswert. Dort sind es kommunistische und anarchistische Menschen aus der Occupy Wall Street Bewegung, die vor Ort in New York dieses M31-Konzept auch umsetzen wollen und Aktionen planen und vorbereiten.
Jetzt haben ja auch andere Gruppen mit anderen Kritikansätzen an die Krise für den 31. März eigene Aufrufe geschrieben. Wie steht denn das lokale M31-Bündnis dazu?
Also natürlich bieten solche Mobilisierungen zu großen Events immer die Möglichkeit, dass sich auch andere Initiativen oder Gruppierungen anschließen mit eigenen Aufrufen, die dann natürlich eben auch ab und zu weniger emanzipatorische Kritikansätze haben. Aber ich sehe da gar kein Problem drin, solange die Hauptmobilisierung und die in die Öffentlichkeit getragene Kritik an den bestehenden Verhältnissen eine grundsätzliche Kritik ist und einen emanzipatorischen Ansatz in sich birgt. Und das sehe ich bei M31 auf jeden Fall noch gegeben.
Was ist am 31. März denn in Deutschland geplant?
Hier in Deutschland wird es in Frankfurt am Main eine bundesweite Demonstration, hauptsächlich gegen die EZB, die ja mitverantwortlich ist für die autoritäre Krisenpolitik der EU, geben. Und zu dieser Demonstration wird in sehr, sehr vielen Städten mobilisiert. Dazu finden halt eben Veranstaltungen statt. Es gründen sich lokale und regionale Bündnisse, die dann auch die gemeinsame Anreise koordinieren aus den diversen Ecken Deutschlands. Diese Demonstration hat im Moment über 200 UnterstützerInnengruppen, praktisch einen Querschnitt durch die linksradikale Bewegung in Deutschland. Es sind Antifa-Gruppen dabei, es sind antiautoritäre linke Gruppen dabei, anarchistische Zusammenhänge und Netzwerke, Basisgewerkschaften, ASTEN, linke Jugendverbände und so weiter und so fort. Diese Demonstration beginnt am 31. März um 14 Uhr am Hauptbahnhof in der Innenstadt. Danach ist geplant, zum Bauplatz der neuen EZB im Frankfurter Ostend zu ziehen. Vorbei natürlich an der alten EZB und am Occupy Camp, was ja direkt daneben liegt. Und eine Abschlusskundgebung wird dann am Ostbahnhof in Frankfurt stattfinden.
Aus welchen Städten kann man denn jetzt schon Busse erwarten?
Also aus dem Südwesten ist das natürlich Freiburg und Offenburg, dann Karlsruhe, Ludwigsburg, Stuttgart, Saarbrücken und darüber hinaus natürlich aus vielen verschiedenen Städten, wie zum Beispiel Berlin, Bremen, Köln, Leipzig, Göttingen und Hamburg. Also es werden sehr, sehr viele Busse aus eigentlich allen Himmelsrichtungen in Deutschland erwartet.
Wie viele Menschen werden denn da erwartet?
Im Moment wird mit 5000 Menschen plus gerechnet, die sich an dieser Demonstration beteiligen.
Auf der Homepage liest man von einem Plan der EZB-Baustellenbesetzung. Der Plan ist doch bestimmt schon durchgesickert. Wie viel Hoffnung besteht denn eigentlich wirklich, dass eine Besetzung der Baustelle gelingt?
Also dieser Plan ist bewusst schon öffentlich gemacht worden, um eine gewisse Transparenz bei den DemonstrationsteilnehmerInnen zu schaffen, was sie so in etwa erwarten könnte in Frankfurt. Zudem bietet eine öffentliche Besetzungsankündigung, wie in diesem Fall, natürlich auch ein großes Mobilisierungspotenzial, weil es einfach nicht nur darum geht, eine einfache, recht langweilige Latschdemo zu vollziehen, sondern eben auch ein gewisses Rahmenprogramm zu bieten hat.
Das Projekt New Faces arbeitet mit Methoden aus der antirassistischen politischen Bildungsarbeit sowie mit jugendkulturellen und medienpädagogischen Ansätzen. Bei diesem Projekt erfahren Jugendliche und Erwachsene mehr über die Jugendkulturen in Israel und in Deutschland. Sie setzen sich mit Antisemitismus beispielsweise über Hip-Hop, Techno, Punk oder Street-Art auseinander, erarbeiten Filme, Texte und Fotos. Ihre Ergebnisse präsentieren sie in einer Ausstellung. So erfahren auch sie selbst mehr über verschiedene Sichtweisen von Menschen aus Israel und Deutschland. Radio Blau aus Leipzig sprach mit Gabriele Roman vom Archiv der Jugendkulturen auf der Leipziger Buchmesse über New Faces.
Ich sitze jetzt hier mit Gabriele Roman vom Archiv der Jugendkulturen aus Berlin. Gabriele, du hast vorhin einen Vortrag gehalten über New Faces. Stell den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ganz kurz New Faces vor. Mhm. Welche Ziele habt ihr damit?
Genau, New Faces ist ein Projekt, in dem es um Antisemitismus heute in Deutschland geht, und zwar vor dem Selbstverständnis Deutschland als Einwanderungsland. Also dass Antisemitismus in sämtlichen Milieus zu finden ist, sowohl unter Herkunftsdeutschen als auch unter Menschen mit verschiedensten Migrationshintergründen, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, in Ost, Nord, Südwest. Unter Jugendlichen genauso wie unter Erwachsenen, und entsprechend arbeiten wir auch in diesem Projekt dazu, sowohl mit Jugendlichen und Erwachsenen aus verschiedensten Milieus, und machen mit diesen Menschen Workshops zum Thema Antisemitismus.
Diese Workshops, wie laufen die ab und wo laufen die genau ab?
Diese Workshops laufen überwiegend in Schulen und Jugendeinrichtungen ab. Das sind Workshops die von Menschen mitgestaltet werden, die aus Israel kommen. Also von jungen Israelis mit verschiedenen Szene- und medienpädagogischen Hintergründen. Das heißt, also das sind Leute aus der israelischen Punk-, Rap-, Hip-Hop-Szene, die oder aus dem Theaterbereich, Videobereich, Fotografiebereich, die zusammen mit anderen, sage ich jetzt mal, Berliner Teamerinnen und Teamerinnen vom Archiv der Jugendkulturen gemeinsam Workshops mit Jugendlichen und Erwachsenen machen, eben über Video oder Fotografie oder Rap oder DJing dann zum Thema Antisemitismus arbeiten. Also sich überlegen, wie man in diesem Workshop das Thema umsetzen kann.
Wie kommt ihr an die Schulen ran? Gibt es da engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, okay, ich möchte mit den Jugendlichen über Antisemitismus reden, es gab hier Vorwürfe, es gab Beleidigungen, es wurden Leute in der Klasse als Jude bezeichnet. Kommen denn engagierte, meinetwegen Lehrerinnen oder Schulsozialpädagogen oder Pädagoginnen an euch ran und sagen, hier, wir haben das und das Problem?
Also es gibt drei verschiedene Wege. Einerseits kennen wir Schulen über unsere frühere Projektarbeit beim Archiv der Jugendkulturen, mit denen wir früher schon zu anderen Themen gemeinsam gearbeitet haben, wie Rechtsextremismus oder Rassismus oder andere Diskriminierungsformen. Und wo wir auch mitbekommen haben, schon in früheren Zeiten unserer Projektarbeit, dass Antisemitismus als Problem da ist in der Schule, sichtbar, hörbar ist, die wir dann gezielt angesprochen haben, ob sie nicht Lust haben, auch bei diesem Projekt mitzumachen. Und diese Schulen waren auch sofort bereit dazu. Im Fall, es gibt auch Anfragen von Schulen oder Jugendeinrichtungen, die jetzt von dem Projekt erfahren haben über Newsletter oder Website oder wie auch immer und dann halt auch sagen, wir sind daran interessiert, was mit euch zu machen zu dem Thema, finden wir sehr spannend. Und wir stellen das Projekt wie jetzt auch hier auf der Leipziger Buchmesse vor und darüber gewinnt es wieder eine Aufmerksamkeit bei anderen, mit denen wir noch nicht zu tun hatten und die auch noch nicht über andere Medien oder wie auch immer auf uns gestoßen sind.
Habt ihr bei eurer Arbeit mit Jugendlichen spezifische Unterschiede festgestellt? Ist Antisemitismus unter deutschen Jugendlichen oder sagen wir mal in Deutschland geborenen Jugendlichen, Jugendlichen von deutschen Eltern häufiger anzutreffen als unter Jugendlichen mit Migrationshintergründen?
Das ist schwer zu sagen. Also es Also wir haben im letzten Jahr 2-3 Monatseinheiten gemacht in diesem Projekt, einmal in Hamburg-Altona, einmal in Berlin-Moabit. Dort gab es jeweils, waren wir jeweils an der Schule mit jeweils sehr hohen Migrationsanteilen, aber sehr unterschiedlich gelagert. In Hamburg-Altona waren es Jugendliche aus 80 verschiedenen Nationen und auch da gab es auch keine wirkliche Dominanzkultur, also jetzt von verschiedenen bestimmten Gruppierungen. Sondern das war auch im Verhältnis zu den Herkunftsdeutschen alles ziemlich gleich verteilt und eine Schule, die sehr sensibilisiert ist, auch im Umgang mit Rassismus, die schon viel dazu gemacht hat, da konnte man zum Thema generell recht leicht arbeiten, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. An der Berliner Schule war es etwas schwieriger, es ist eine Schule mit überwiegend türkisch-arabischen Migrationshintergründen, wo es eine, ja, sagen wir mal so, eine hohe Reizbarkeit beim Thema Nahostkonflikt gibt, vor allen Dingen. Also wo sich schon, also die Auseinandersetzungen und Kontroversen, Diskussionen mit den Jugendlichen heftiger waren, was aber auch gut ist. Also wir gehen ja auch bewusst in solche Schulen auch und wir wussten das auch vorher. Es war aber sehr spannend, also diese beiden Schulen im Unterschied zu erleben. Eine Schule, die überwiegend herkunftsdeutsche Jugendliche hat, bei der haben wir bisher so eine 3-Monats-Projekteinheit noch nicht gemacht. Deswegen kann ich das im Vergleich noch nicht sagen. Ich denke, dass es dort anders etwas gelagert sein wird. Es wird wahrscheinlich weniger Nahost im Vordergrund stehen als diese Schuldabwehr im Hinblick auf die Großeltern oder inzwischen Urgroßeltern-Generationen. Also ich denke, man findet das Phänomen Antisemitismus überall ein bisschen anders gelagert. Ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass Jugendliche jetzt mit türkisch oder arabischem Migrationshintergrund stärker antisemitisch sind. Das wird ja gerne oder wurde auch in den letzten Jahren ja gerne so vertreten und das also die ganze Antisemitismusforschung sagt da auch, also auf, das ist nicht so. Also da muss man auch sehr vorsichtig mit umgehen. Weil Antisemitismus unter der herkunftsdeutschen Bevölkerung auch generell einen ziemlich hohen Index hat. Also von daher kann man da nicht sagen, also die, das ist bei den einen mehr oder anderen weniger.
Musik. In Ungarn ist nichts mehr, wie es mal war. Die rechte Regierung von Viktor Orban streicht Renten- und Arbeitslosengelder zusammen und hat eine Vielzahl Reformen eingeführt. Am meisten internationale Kritik erntete das neue ungarische Mediengesetz. Kritische Stimmen sagen, das neue Mediengesetz schränke die Medienvielfalt drastisch ein. Das sagen auch Akos Cehati und Gábor Géczi vom Civil Radio in Budapest. Das freie Radio sendet seit 17 Jahren, hat 5 Angestellte und 200 freiwillige Sendungsmacher. Akos Cehati ist Direktor von Civil Radio, Gábor Géczi ist freiwilliger Sendungsmacher und Mitglied des Redaktionsgremiums. Das freie Radio Rabe aus Bern hat die beiden ungarischen Radiomacher getroffen.
Noch vor 2 Jahren habe es in Ungarn eine große Medienvielfalt in der Radiolandschaft gegeben, sagt Akos Cehati. Aber mit dem neuen Mediengesetz habe sich die Situation verändert. Letztes Jahr sendeten noch knapp 70 freie Radios in Ungarn, dieses Jahr gibt es noch knapp 40 freie Radiosender. Die Konzessionen sind ausgelaufen und wurden nicht verlängert. Akos Cehati bedauert diesen Umstand sehr, denn in einer vielfältigen Radiolandschaft brauche es freie Radios.
Es ist sehr wichtig, denen eine Stimme zu geben, die sonst keine haben. Als freies Radio ist man offen und zugänglich für alle. Man bringt verschiedene Gruppen von Menschen zusammen. Man schafft Öffentlichkeit durchs Mikrofon. Es ist sehr wichtig für alle, zugänglich und offen zu sein.
Doch mit dem neuen Mediengesetz hat sich die Radiosituation in Ungarn verändert. Die Definition von freiem Radio ist nicht mehr dieselbe wie vorher. Sie sei verwässert worden, sagt der Radiomacher Gábor Géczi.
Actually, it has diluted a little bit the definition and therefore a lot of formally.
Neuerdings können sich kommerzielle Privatradios als sogenannte freie Radios registrieren lassen. Und das aus dem einfachen Grund, weil sie 75% sogenannt öffentlichen Inhalt verbreiten und die Hälfte der abgespielten Musik ungarisch ist. Das sind die neuen Kriterien, um in Ungarn als freies Radio zu gelten. Aber das bringt die eigentlichen freien Radios in eine schlechte Position, weil sie dadurch weniger finanzielle Unterstützung erhalten.
Bad position, because they get less financial support.
Mit der alten Definition von freiem Radio in Ungarn mussten die damals privaten Radiostationen Rundfunkgebühren in der Höhe von 100.000 Euro bis 500.000 Euro bezahlen. Ist ein Radio aber als freies Radio registriert, fallen diese Gebühren weg. Mit dem neuen Mediengesetz haben nun plötzlich ganz viele kommerzielle Radios den Status freies Radio erhalten und müssen so keine Rundfunkgebühren mehr bezahlen. Eine große Neuerung im Mediengesetz sind diese 75% sogenannter öffentlicher Inhalt, Public Content, die man als freies Radio ausstrahlen muss. Und das schränke die Arbeit ein, sagt Akos Cehati.
It basically means that they must provide objective news without opinions. And a radio or television show that is about your personal opinion, how do you see things, that's not public content.
Public content heißt, man muss objektive Nachrichten verbreiten. Radio- oder Fernsehprogramme, bei denen es um Meinungen geht, sind kein sogenannter Public Content. Man kann also keine Diskussionssendungen ausstrahlen, nur Newsinhalte oder Beiträge über Kultur. Und weil man 75% der Inhalte mit Public Content füllen muss, gibt es praktisch keinen Platz mehr für Kritik oder Protest. Das bedroht uns. Freies Radio heißt eigentlich, seine Meinung frei äußern zu können. Nun wird der Inhalt reguliert. Man muss 3/4 der Zeit sogenannten Public Content verbreiten. Das heißt, dass man die Inhalte der nationalen Depeschenagentur benutzen und verbreiten muss. Das ist ein Schritt zurück. Du kannst deine Meinung nicht mehr frei äußern.
Because now in Hungary it is centralized. You get the news from a national news agency and you have to broadcast that news. That's a step back. It cannot be about your free opinion.
Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Morgen kommt CBFM dann von der Radiokampagne aus Berlin und bis dann. Tschüss.